Rappenscheid!
Wohnung ist natürlich das Allerwichtigste.
Ja, aber das sind doch keine Mindeststandards.
Ankommen in Göttingen. Studierende und Geflüchtete berichten. Ein studentisches Radioprojekt über Geflüchtete und Willkommenskultur in Göttingen.
Hallo
und herzlich willkommen.
Hier sind wieder Tonke
und Alice.
Und wir begrüßen Sie recht herzlich zur zweiten Sendung der Reihe Ankommen in Göttingen, Geflüchtete erzählen.
Nachdem es in der letzten Sendung um die Balkanroute ging und den bürokratischen Dschungel der Stadtverwaltung, wollen wir nun einen Schritt weitergehen und uns anschauen, welche Hürden Geflüchtete bei der Suche nach einer eigenen Wohnung zu überwinden haben. Viel Spaß mit dem nächsten Beitrag in 4 Schritten zu keiner Wohnung.
In 4 Schritten zu keiner Wohnung. Und darüber, wie es manche doch schaffen. Ein Radiobeitrag über die Wohnungssuche von Geflüchteten in Göttingen. Von Guido Albrecht Böning. 5:2. Das ist nicht das etwas zu hoch ausgefallene Ergebnis eines Fußballspiels. So lautete das Ergebnis einer Abstimmung des Göttinger Sozialausschusses am 13. Juni 2017. Bei der Abstimmung ging es um die Frage, welche Flüchtlingsunterkünfte in Göttingen beibehalten werden. Die 5 Stimmen stammen von Sozialdemokraten und Grünen. Die 5 Stimmen beschließen die Weiterführung der Flüchtlingsunterkunft auf der Sieghöhe. Haben Sie schon einmal von der Göttinger Sieghöhe gehört? Wenn Sie der Gruner Landstraße im Westen der Innenstadt folgen, über die Leinebrücke, an der Polizeidirektion vorbei, vorbei an der Alemann-Masjid-Moschee, der alten Gerichtslinde aus dem 16. Jahrhundert, der nun Kasseler Landstraße genannten vierspurigen Straße folgend, am alten jüdischen Friedhof und am Stadtfriedhof entlang, vorbei an der alten Saline, zahlreichen Autohäusern, dem Groner Altdorf, Schnellrestaurants. Kurz vor der Autobahnauffahrt Göttingen West und in Sichtweite des Göttinger Kaufparks biegt man Richtung Süden auf die Sieghöhenallee. Die bekanntesten Gebäude in diesem Areal sind wohl das Briefzentrum der Deutschen Post, der TÜV, die Justizvollzugsanstalt und die Flüchtlingsunterkunft auf der Sieghöhe. Die Flüchtlingsunterkunft auf der Sieghöhe ist seit Mai 2016 in einer ehemaligen Großmarkthalle eingerichtet, für bis zu 418 Geflüchtete. Die größten Probleme der Flüchtlingsunterkunft sind aus baulicher Sicht die fehlenden Fenster und Decken. Denn in die Halle wurden nur Trennwände eingebaut, um Räume zu erschaffen. Diese Trennwände sind jedoch aus brandschutztechnischen Gründen nach oben geöffnet. So können sich alle Geräusche über alle Zimmer der Flüchtlingsunterkunft verteilen. Zudem ist das Licht nur von 10 Uhr abends bis 6 Uhr morgens ausgeschaltet.
Wir wollen da nicht wohnen,
gibt Petra Breustedt gegenüber unserer Studierendengruppe zu. Petra Breustedt nutzt dabei ein Wir, das unsere Studierendengruppe einbezieht, ohne nach unserer Meinung gefragt zu haben. Im Dezember 2016 trafen wir Petra Breustedt, die erst wenige Wochen zuvor zur Stadträtin für Kultur und Soziales der Stadt Göttingen berufen wurde. Breustedt meint, dass die Flüchtlingsunterkunft auf der Sieghöhe maximal nur 133 Menschen beherbergen sollte. Knapp ein Drittel der maximalen Kapazität. Und Petra Breustedt versteht unsere Zweifel an der Unterbringung. Eine Halle sei nie toll, diese aber verhältnismäßig gut, sagt sie. Im Juni 2017 hat Petra Breustedt die Weiterführung der Flüchtlingsunterkunft auf der Sieghöhe trotzdem nicht verhindert. Während unseres Treffens im Dezember 2016 betonte Breustedt jedoch, dass die dezentrale Unterbringung von Geflüchteten fokussiert werden soll. Dezentrale Unterbringung. Das bedeutet, dass Geflüchtete in private Wohnungen ziehen. Das bedeutet, dass Geflüchtete in kleine Gruppen oder alleine wohnen können. Das bedeutet, dass Geflüchtete im gesamten Bereich der Stadt leben dürfen. Das bedeutet, dass Geflüchtete individuell ankommen können. Das bedeutet aber auch, den bereits vor der sogenannten Flüchtlingskrise in Göttingen herrschenden Mangel an Wohnraum zu überwinden. Diese dezentrale Unterbringung wäre, in Angesicht der Umstände, in denen Geflüchtete auf der Sieghöhe leben müssen, wünschenswert. Und ja, Geflüchtete dürfen sich selbstständig eine Wohnung auf dem Wohnungsmarkt suchen, vorausgesetzt, sie besitzen einen entsprechenden Aufenthaltstitel. Darüber, wie schwierig diese Suche ist, soll der folgende Radiobeitrag berichten. Als Kulturanthropologe stellt man sich zu Beginn seiner Forschung meist die Frage, wie man Zugang zu seinem Forschungsfeld bekommen könnte. Denn erst, wenn ich das Feld der wohnungssuchenden Geflüchteten betreten habe, könnte meine Feldforschung beginnen. Oft ist diese Phase von einem sogenannten Türöffner abhängig, durch den man Zugang zum Feld erlangt. Aber wer oder was könnte mein Türöffner sein? Ich gab bei Google die Schlagwörter Wohnungssuche, Göttingen, Geflüchtete ein, stieß auf Organisationen wie das Refugee Network, das Migrationszentrum für Stadt und Landkreis Göttingen, die Refugee Law Clinic. Ich überflog die gefundenen Internetseiten nach Hinweisen, suchte nach Kontaktadressen. Ich schrieb eine immer wieder leicht angepasste Version einer E-Mail, in der ich mich und mein Forschungsinteresse beschrieb und um einen Termin für ein Interview bat. Dann hieß es erst einmal warten. Teilweise vergingen Wochen, bis ich überhaupt eine Antwort bekam.
Wir sind zurzeit leider unterbesetzt und haben keine Kapazitäten für ein Interview.
Die Person, die bei der Wohnungssuche hilft, ist gerade im Urlaub.
Ich leite die Mail weiter.
Ich musste mir eine andere Herangehensweise ausdenken. So fragte ich Freunde, Kommilitonen und Dozierende nach eigenen Erfahrungen, nach Bekannten, die bei der Wohnungssuche helfen oder nach Anhaltspunkten. Und ja, ich gewann erste Einblicke in die Wohnungssuche von Geflüchteten und die Arbeit der Helfenden. Aber in Kontakt mit Geflüchteten selbst war ich noch nicht gekommen. Ich konnte ja nicht der Straße Menschen ansprechen, die ich für Geflüchtete hielt. Und nicht jeder Geflüchtete sucht gerade eine Wohnung. Ich musste mir einen eigenen Weg suchen, Geflüchtete auf Wohnungssuche kennenzulernen. Wartezeit verbringe ich liebend gerne damit, in der Smartphone-App von eBay Kleinanzeigen nach Zeug zu suchen. Mal nach Möbeln, mal nach gebrauchter Technik, manchmal so, dass mir alle Anzeigen im Raum Göttingen angezeigt werden. Jetzt gab ich Wohnungen und Geflüchtete ein.
Es wurden leider keine Anzeigen für Wohnung, Geflüchtete gefunden.
Doch ich fand Wohnungen und Häuser und auch Menschen, die ihre Hilfe anboten, beispielsweise im Garten oder beim Umzug. Ich beschloss, dass ich eine Anzeige aufgeben würde, um Hilfe bei der Wohnungssuche für Geflüchtete anzubieten. Ich schrieb in deutscher und englischer Sprache eine Anzeige mit dem Titel »Hilfe bei der Wohnungssuche für Geflüchtete – Refugee Support«, beschrieb mich und mein Studium der Kulturanthropologie, mein Vorhaben und mein Angebot und ging erwartungsvoll ins Bett. Am nächsten Morgen die Enttäuschung.
Anzeigen sind auf unserem Marktplatz nur dann zulässig, wenn ein Artikel oder eine Dienstleistung exakt und unmissverständlich beschrieben wird. Dies betrifft insbesondere auch die Preisangabe.
Meine Anzeige hatte der Nutzerordnung von eBay Kleinanzeigen widersprochen. Warum, ist mir bis heute nicht ganz klar. Aber ich wollte so schnell nicht aufgeben und stellte am Abend eine neue Anzeige online. Diesmal nur in deutscher Sprache. Ich ging ins Bett. Gespannt, was diesmal passieren würde. Hass im Netz.
Gibt genug Obdachlose bzw. Leute, die es schwer haben, eine Bleibe zu finden beim landeseigenen Volke. Hilf doch lieber denen.
Die erste Antwort auf meine Kleinanzeige war sehr ernüchternd. Sie stammte von einer Nutzerin mit dem Namen Lonely Shepherd, einsamer Hirte. Ihre eigenen Anzeigen verrieten mir, dass sie in Nordheim wohnt, Mutter ist und ein Kaninchen verkaufte. Zudem hatte sie einen Hang zu großen WhatsApp-Gruppen. Sie war nicht die Einzige, die mir eine solche Nachricht sendete. Selbst nach 1,5 Monaten, als meine Anzeige durch die standardmäßigen Sortierung »Das Neueste zuerst« nicht mehr besonders präsent war, erreichten mich noch Nachrichten. Nachrichten, in denen es fast immer um Deutsche ging, denen es schlecht gehe, die auf der Straße leben und denen keiner hilft.
Helferkomplex sollte man dort ausleben, wo es Sinn macht.
Wenn ich in Gesprächen mit Menschen, die Geflüchteten bei der Wohnungssuche helfen, auf das Thema Hass im Netz zu sprechen kam, konnten fast alle meine Erfahrungen teilen. Leider. So beispielsweise Susanne Brotkorb. Susanne Brotkorb war auf meine Anzeige gestoßen und hatte mich auf die Facebook-Gruppe Flüchtlingshilfe Landkreis Göttingen hingewiesen. Bei der Facebook-Gruppe ist sie ein aktives Mitglied. Stets auf der Suche nach Wohnungen, Möbeln, Küchengeräten. Stets bereit, einem Geflüchteten zu helfen. Ich erzählte ihr von meinen Erfahrungen und fragte sie, ob sie ähnliche Erlebnisse hatte.
Ja, das haben wir sowieso. Das haben wir in dem Moment gehabt, ganz zu Anfang, also im Prinzip 2015 war das schon sehr extrem, wenn wir in anderen Facebook-Gruppen, zum Beispiel in Göttingen verschenkt gibt und teilt, wenn wir da nach Möbeln gefragt haben oder nach irgendwas, was man verschenken könnte. Und dann war also die Aufregung der Göttinger Bürger sozusagen oder der Leute, die da in diesen Gruppen sind, sehr groß. Und diese Sprüche, kümmert euch ums eigene Volk, oder noch viel schöner sind die Sprüche, kümmert euch doch mal um unsere Obdachlosen und um unsere Kinder, die kriegen gar nichts. Also ich habe auch in der Gruppe mal mit jemandem eine Diskussion gehabt, der sich, der ist Geschäftsführer eines Elektronikfachmarktes gewesen, und der hat sich dann aufgeregt, dass die Firma Real zum Beispiel für eine Flüchtlingshilfeinitiative Sachspenden geleistet hat. Die Firma Real spendet aber in alle Richtungen, schon immer. Also an Kindergärten, an Schulen, ganz, ganz viel. Und da gab es halt eine Spende, und dann hat derjenige sich also wirklich richtig erbost und fing dann auch an, wir sollten doch mal unseren Kindern spenden. Und als ich habe dann geantwortet, naja, das sind ja jetzt hier unsere Kinder, die leben ja jetzt hier bei uns, ne? Und dann ist er aus der Gruppe ausgetreten.
Als Helfender muss man damit rechnen, im Internet angefeindet zu werden. Das sollte mich nicht abschrecken. Schritt 1. Vorstellen. Erst nach 4 langen Tagen bekam ich eine Nachricht, die mit der Hilfe bei der Wohnungssuche zu tun hatte. Ramona war auf die Anzeige gestoßen und hatte einem befreundeten Geflüchteten davon erzählt. Sein Name war Abed. Er kam aus Syrien. Sie gab mir seine Telefonnummer mit der Bitte, ihm auf Englisch bei WhatsApp oder per SMS zu schreiben.
Er lernt gerade Deutsch auf dem A2-Level.
Ich war zunächst etwas aufgeregt. Was sollte ich schreiben? Wo sollten wir uns treffen? Worüber reden? Würde er mir von schrecklichen Dingen erzählen, die er auf der Flucht erlebt hatte? Sollte ich das Thema selbst erst einmal umschiffen? Es half nichts. Ich musste ihm schreiben. Hallo, mein Name ist Guido. Ich bin der, der bei eBay Kleinanzeigen Hilfe bei der Wohnungssuche angeboten hat. Du suchst eine Wohnung?
Hallo Guido, ja, ich suche jetzt schon seit langer Zeit und freue mich über deine Hilfe.
Lebst du aktuell in einer Gemeinschaftsunterkunft? Bist du alleine oder suchst du eine Wohnung für deine Familie? Wann bist du in Göttingen angekommen?
Ich habe gerade keine offizielle Adresse, lebe aber zurzeit bei meiner Schwester und suche nach einer Wohnung für mich alleine. In Göttingen bin ich vor 10 Monaten angekommen. Nur bin ich nicht besonders erfolgreich bei der Wohnungssuche.
Wir schrieben weiter hin und her. Ich versicherte ihm, dass ich ihm helfen werde. Du suchst also nach einer Single-Wohnung. Welches Gebiet bevorzugst du? Nahe der Innenstadt?
Ja, ich bevorzuge die Innenstadt, am besten in der Nähe des Bahnhofs. Sie sollte so zwischen 30 und 50 Quadratmeter haben.
Er schrieb mir, dass seine schlechten Deutschkenntnisse die Suche erschwerten.
Ich bat meine deutschen Freunde, für mich anzurufen oder zu schreiben, aber oft bekam ich keine Antwort oder es waren zu viele Leute an der Wohnung interessiert.
Er bat mich um ein Treffen, bei dem er mir meine vielen Fragen persönlich beantworten könnte. Als Ort schlug ich das Café Inti vor, wissend, dass dort regelmäßige Treffen von Geflüchteten stattfinden. Dieses Café also vertraut sein könnte. Abed kannte das Inti. Er könne an jedem Tag ab 17.20 Uhr, nach seinem Deutschkurs an der Volkshochschule. Ein paar Tage vergingen, ich kam ein wenig zu spät. Zum Glück hatte Abed ein Profilbild bei WhatsApp, sodass ich ihn erkennen konnte. Wir setzten uns an die Straße, er bestellte einen Kaffee, ich einen doppelten Espresso. Abed ist ein sehr netter Mensch. So notierte ich es später in meinem Feldtagebuch, das ich während meiner Forschung führte. Er stammt aus der syrischen Mittelmeerregion. Seine Eltern und sein ältester Bruder leben noch in Syrien. Abed war vor knapp 2 Jahren aus Syrien geflohen. Mit einem Boot ging es in die Türkei. Er musste damals schnell handeln, so seine Überzeugung. Denn seine Schutzzeit als Biologiestudierender lief ab. Ihm drohte, in die syrische Armee eingezogen zu werden. Da er nicht der muslimischen Glaubensrichtung des Assad-Regimes anhängt, wäre er wohl an vorderster Front geopfert worden. Er hat nach seiner Flucht fast 1 Jahr in der Türkei gelebt, bis er von Izmir aus für 1500 syrische Lira von einem Schlepper nach Athen gebracht wurde. Weiter ging es an die griechische Grenze, wo er als Dolmetscher arabisch-englisch geholfen hatte. Irgendwann durfte er rüber nach Mazedonien, wohl auch, weil er seine Hilfe angeboten hatte. Letztendlich ist er über die kroatische Grenze in die EU gekommen. Abed macht sich Sorgen um seine Familie, überlegt, wie er seinen Bruder zu sich ins sichere Europa holt. Ich erfuhr, dass seine Schwester vor 6 Jahren zum Studium nach Deutschland gekommen war. Er hatte es im Heim nicht mehr ausgehalten und zog zu ihr in ihre Einzimmerwohnung. Das wiederum brachte Probleme mit dem Arbeitsamt mit sich, weshalb er nun eine Frist von 3 Monaten bekommen hat, eine eigene Wohnung zu finden. Abed ist 26 Jahre alt, hat eine Aufenthaltsgenehmigung von 3 Jahren. Er ist ein sogenannter anerkannter Asylberechtigter. In diesen 3 genehmigten Jahren muss er Deutsch lernen, muss er das Niveau B2 nachweisen können und 1000 Arbeitsstunden. Dann dürfte er bleiben. Er überlegt, eine MTA-Ausbildung zu machen, eine Ausbildung zum medizinisch-technischen Assistenten. Sein Biologiestudium wollte er nicht wieder aufgreifen bzw. neu beginnen, da ihm Nachweise für seinen bisherigen Studienverlauf fehlen und das syrische Regime ihm diese Nachweise auch nicht geben wird. Für den Neuanfang sei er zu alt. Er sucht eine Wohnung mit 1,5 Zimmern, für unter 440 Euro warm, so die Vorgabe vom Jobcenter. Er wünscht sich 1,5 Zimmer, damit die Küche nicht im gleichen Raum ist wie sein Bett. Er könne nicht schlafen, wenn es im Zimmer nach Essen riecht. Zudem kennt Abed sich schon in Göttingen aus. So benennt er die Stadtteile Geismar, Wehnde und Nikolausberg als Stadtteile, die okay zum Wohnen wären. Bloß nicht Roßdorf, das sei viel zu weit weg. Er erzählt auch von Freunden, die ihm Geschichten von deutschen Vermietern erzählt haben, die keine Geflüchteten als Vermieter wollen. Geflüchtete würden die Wohnung verwüsten. Ich versprach ihm, mich mit passenden Wohnungen bei ihm zu melden. Wenn ihm eine zusagt, würde ich den Vermieter kontaktieren und im besten Fall würden wir anschließend die Wohnung zusammen besichtigen. Beim Verlassen des Intis wollte ich Abed einladen, doch er wehrte sich vehement dagegen. Er betonte noch einmal, wie dankbar er über meine Hilfe sei, aber er bekam Geld vom Staat und es war ihm wichtig, nicht auf den Kosten anderer zu leben. Wir gingen noch ein Stück gemeinsam durch die Innenstadt, redeten, bis sich unsere Wege trennten. Suchen. Ich hatte die Wünsche, nun brauchte ich die passende Wohnung. Zunächst informierte ich mich, worauf ich bei der Wohnungssuche achten musste. Ich hatte ja schon einige Eckpunkte von Abed erfahren, doch ich fühlte mich unsicher. Welche Beschränkungen gibt es? Welche finanziellen Mittel stehen Geflüchteten zur Verfügung? Susanne Brotkorb von der Facebook-Gruppe Flüchtlingshilfe Landkreis Göttingen fasste es für mich zusammen.
Es gibt ja für die Flüchtlinge eine ganz klare Begrenzung, was die Größe angeht, also eine Person 50 Quadratmeter, 392 Euro brutto kalt, das heißt Kaltmiete plus Nebenkosten, das darf die Wohnung kosten und dann kommt noch die Heizungsvorauszahlung dazu, dass sie das Amt leistet und Elektrik muss man ja selber anmelden. Das geht dann schnell mal für die Flüchtlinge eben auch in Bereiche, wo sie dann für Strom zum Beispiel zusätzlich im Monat 40 Euro bezahlen müssen. Dann müssen sie noch einen Internetzugang bezahlen vielleicht für 20 Euro. Dann gucken sie auch erstmal ein bisschen komisch, weil das ist denen nicht klar oft, ne, dass sie erstmal 50 Euro noch zusätzlich bezahlen müssen dafür, dass sie da wohnen. Der Rest zahlt das Amt, aber diese Beträge zahlen sie halt selber und von den 400, weiß nicht, was sie haben, 440 Euro ungefähr für sich selber, wenn da 50 Euro runtergehen für nochmal zusätzlich für die Wohnung, ist es auch schon ein bisschen eng. Da müssen sie die Fahrkarten selber bezahlen für den Bus oder vielleicht eben auch alles, was sie sonst zu bezahlen haben und dann wird es ganz schön knapp im Monat noch. Da kann man nicht so viel von sparen oder nach Hause schicken zu der Familie, die vielleicht noch kommen möchte oder die in der Türkei festhockt. Das geht fast gar nicht. Das ist auch ein finanzielles Problem.
Von den wenigen Wohnungen, die auf meiner Suche ungefähr die Vorstellungen und Wünsche von Abed erfüllten, waren die meisten etwas teurer als eigentlich möglich. Andere hatten die passende Preiskategorie unter 440 Euro warm, dafür nur ein Zimmer. Ich schilderte Abed per WhatsApp meine Probleme. Er schrieb mir, dass das Göttinger Jobcenter Wohnungen akzeptiert, die mehr als die 440 Euro warm kosten. Das Jobcenter wüsste, wie schwer es ist, in Göttingen eine bezahlbare Wohnung zu finden. Ich stellte eine Liste an Wohnungen zusammen, beschrieb die Vor- und Nachteile, ob die Wohnung im 440 Euro Rahmen blieb oder wie viel sie darüber lag. Die fertige Liste mit gerade mal 6 Wohnungen schickte ich Abed per WhatsApp. Er sortierte die Hälfte der Wohnung aus. Mal gefiel die Lage nicht, mal bestand er darauf, dass die Wohnung einen getrennten Schlaf- und Wohnbereich ermöglichte. Ich begann, die akzeptierten Wohnungen anzuschreiben, freundlich, persönlich, duzend. 1,5 Zimmer, 460 Euro warm, Ostviertel, Blick in den Garten.
Keine Antwort.
1 Zimmer, 440 Euro warm, Küche im Flur, Wehnde.
Keine Antwort.
Zwei Zimmer, 480 Euro warm, Nikolausberg.
Keine Antwort.
Leicht frustriert experimentierte ich mit der Art und Weise, wie ich die Anzeigen anschrieb. Dabei dachte ich an den französischen Soziologen Pierre Bourdieu, der in den 1980er Jahren verschiedene Kapitalsorten definierte. Das symbolische, das kulturelle und das soziale Kapital. An eben dieses soziale Kapital musste ich denken. Bourdieu definierte es als Ressource, die auf der Zugehörigkeit zu einer Gruppe beruht. Ich wollte versuchen, das gesamte mir zur Verfügung stehende soziale Kapital zu nutzen. Ich schrieb deutlich förmlicher, siezne, betonte, dass der von mir betreute Syrer vor der Flucht studiert hatte. Die Länge seiner Aufenthaltsgenehmigung sollte die finanzielle Sicherheit signalisieren, die am Vermieter interessieren müsste. Ja, ich nutzte sogar meine E-Mail-Adresse der zentralen Verwaltung der Universität Göttingen statt meiner Studierendenadresse, damit ich für einen Universitätsmitarbeiter gehalten werde. Wieder keine Antwort. Dr. Sebastian Dümling, der an der Göttinger Universität am Institut für Kulturanthropologie arbeitet, konnte mir davon berichten, wie sein Doktortitel bei der Wohnungssuche geholfen hatte.
Wenn ich unterschrieben habe mit meinem Namen und mit meinem Doktortitel, kam sofort und dann auch sehr, sehr devot. So, Herr Dr. Dümling, ja natürlich können wir Ihnen da helfen, kommen Sie doch vorbei. Und dann gab es auch sehr viel mehr Besichtigungstermine.
Susanne Brotkorb von der Facebook-Gruppe Flüchtlingshilfe Landkreis Göttingen empfahl mir, sich als Helfender dem Vermieter als Ansprechpartner für den Geflüchteten anzubieten.
Also ich bin in meinem Fall, und das machen ganz viele andere auch, ich bin für den Vermieter die Vermittlerin. Also wenn es Probleme gibt, ich habe eben mehrere Leute betreut und auch mehrere Wohnungen mit ich habe ganz viele Wohnungen eingerichtet und habe auch mehrere Familien in der Betreuung und da hat mich dann in einem Fall gab's so ein bisschen Probleme mit der Elektrik oder mit eben technischen Dingen in der Wohnung und dann hat der Vermieter erstmal mich angeschrieben. Und dann habe ich vermittelt und dann habe ich eben versucht, einen Dolmetscher zu finden, ne, weil ich spreche natürlich auch keine arabischen Sprachen. Englisch sprach derjenige auch nicht, war auch ein Syrer und dann haben wir entweder mit Google-Übersetzer, was aber auch teilweise sehr lustig ist, oder eben mit Freunden, die schon ein bisschen Deutsch sprechen, haben wir das dann hin und her vermittelt und das dann weitergegeben an den Vermieter. Also das machen wir auch. Wir sind im Prinzip für die Vermieter Ansprechpartner. Das biete ich den Leuten auch immer an, wenn ich mich um eine Wohnung bewerbe. Schreibe ich auch da rein. Also ich schreibe auch dazu, dass ich denjenigen unterstütze und betreue und auch in Fragen mit Behördengängen und so weiter Ansprechpartner bin.
Ich versuchte es weiter. Schritt 3. Besichtigen. Wenn man eine Einladung zu einer Wohnungsbesichtigung erhält, ist man noch lange nicht am Ziel und meistens nicht alleine. Sebastian Dümling erzählte mir von einem Erlebnis, das er zusammen mit einem Geflüchteten bei einem Besichtigungstermin erlebte.
Und da haben wir so noch sowas in der Südstadt, haben wir was gesehen, in irgendeinem von diesen Straßen, die so einen Ostnamen haben, irgendwie Sudetenlandstraße, Sudetenstraße, ich weiß nicht, was das genau war. Das war eigentlich ganz nett, aber da waren dann so, da waren dann also auch so Profis, also da war so ein, also es, man sieht dann eben, mit wem man dann eben in der Konkurrenz steht, und da waren dann so Hartz-IV-Empfänger, die sehr professionell die also schon ihre ganzen Bewerbermappen dabei hatten und die dann gleich gesagt haben, ja, alles klar, wir nehmen die Wohnung sofort. Also, es gibt dann einfach nicht nur, was ich damit sagen will, ist, es sind dann nicht nur Flüchtlinge, die sich ja um eine Wohnung kämpfen, die alle nicht so gute Voraussetzungen haben, und wenn sie so einen Dödel haben wie mich, der ja auch nicht so Bescheid weiß, ich habe keine Ahnung, was SGDP und sowas ist, dann können die natürlich, haben die ja, fehlt ihnen natürlich auch das Wissen und die Kompetenz, da gleich zuzuschlagen. Aber da gibt es dann eben auch, konkurrieren die eben mit Deutschen, die genau wissen, wie sowas läuft, die genau wissen, was sie mitbringen müssen und so weiter. Und deswegen hat das da nicht geklappt.
Sind es nicht die professionellen Mitbewerber, die einem bei der Wohnung zuvorkommen, dann ist es oft die enttäuschende Wohnung. Enttäuschend, da die eigenen Vorstellungen und Wünsche an die eigene Wohnung, an die Wohnung im reichen Europa zu groß waren. Das kann die fehlende Trennung von Schlafzimmer und Küche sein, eine fehlende Badewanne oder die Lage der Wohnung. Die Geflüchteten haben Geschichten gehört von dem Leben in Europa, haben Filme gesehen. Sie bringen bestimmte Erwartungen mit, die jetzt, wo sie in Deutschland angekommen sind, erfüllt werden sollen. Darunter auch Erwartungen an die Wohnung, die sie hier beziehen. Wenn die eigenen Ansprüche nach und nach reduziert werden, macht das die Wohnungssuche leider noch nicht leichter. Besser ist es, wenn man die Vermieter privat kennt. Eine Situation, die wahrscheinlich auf die wenigsten Wohnungssuchenden zutrifft.
Man kann versuchen, Wohnungen zu finden, vielleicht die privat vermietet werden, wo man wirklich dann Kontakt zu den Leuten hat und sagt, hier, ich komme mit demjenigen vorbei, lernen Sie ihn kennen, ihn oder sie, das sind nette Leute. Also versucht, vom persönlichen Kontakt aufzubauen, das geht bei den Companies natürlich nicht. Ne? Das ist dann noch eine Möglichkeit.
Diesen Ratschlag gab mir Susanne Brotkorb mit auf den Weg. Sie empfiehlt, für die Vermieter als Ansprechpartner zu sein. Viele Vermieter, ergänzt sie, wollen keine Geflüchtete. Diese Vermieter ziehen oft Argumente vor, die nicht ganz ehrlich sind, um ihren Rassismus zu verbergen.
Also es gibt immer wieder die Geschichte, dass eben nicht gesagt wird, sie wollen keine Flüchtlinge, sondern die reden sich dann raus und sagen, naja, unsere Mieter, also gerade die ganzen Wohnungsgesellschaften eigentlich, fast alle in Göttingen sagen, unsere Mieter möchten keine Hartz-IV-Bezieher haben. Also es ist ganz schwierig, man lässt auch die Leute da eintreten in Wohnungsverwaltungsfirmen und lässt sie da einen Account machen und auch wenn man sagt, wir suchen für Flüchtlinge, ja, machen Sie mal einen Account und wir schicken Ihnen dann Angebote und man kriegt aber dann nichts. Man kriegt vielleicht ein Angebot, man geht zur Besichtigung, man kriegt die Wohnung aber nicht. Die steht dann lieber leer. Das Thema hatte ich jetzt neulich wieder, wo ich eine Firma angerufen habe und die gesagt haben, nein, wir vermieten nicht an Flüchtlinge oder an Hartz-IV-Bezieher. Die Flüchtlinge trauen sich nicht zu sagen, sie sagen dann lieber Hartz-IV-Bezieher. Ja, wobei das nicht so ganz richtig ist, denn wenn man sich umguckt und man kennt vielleicht den einen oder anderen in einer Wohnung von so einer Wohnungsgesellschaft wohnt, dann sind es auch deutsche Hartz-IV-Bezieher. So. Geht tatsächlich um den Ausländer, den man nicht haben möchte.
Ein weiteres großes Problem: zu viele Studierende und Geflüchtete für den Göttinger Wohnungsmarkt. Beide Gruppen suchen nach ähnlichen Wohnungen. Bedenkt man, dass selbst einige Studierende zu Beginn des Wintersemesters zelten müssen, so die Berichte und Erzählungen in den letzten Jahren, dann wird einem bewusst, wie knapp Wohnraum für Einzelpersonen oder Kleingruppen in Göttingen ist. Bleibt zu hoffen, dass die Wohnungseigentümer in Zukunft positiver gegenüber Geflüchteten eingestellt sind. Vermutlich würde eine Erhöhung der finanziellen Mittel für Geflüchtete bei gleichzeitiger Erhöhung der Hartz-IV-Sätze Besserung bringen. Dass eine finanzielle Entlastung in den nächsten Monaten oder Jahren kommt, das ist jedoch unwahrscheinlich. Wohnen. Ahmed hat eine Wohnung. Zwei Zimmer, Küche, Bad, zusammen mit seinem Vater. Ahmed kam mit seiner Familie vor einem Jahr nach Deutschland. Er kommt ursprünglich aus dem kurdischen Gebiet im Nordirak. Ich bin auf Ahmed aufmerksam geworden, als er bei Facebook nach Hilfe bei der Wohnungssuche für einen Bekannten gesucht hatte. Ich betrete das Wohnzimmer. Ahmed bietet mir einen Platz zum Sitzen an. Wir unterhalten uns kurz. Im Wohnzimmer stehen zwei Sessel, ein Sofa, eine Shisha steht in der Ecke. An den Wänden hängen Meckerbilder und Bilder von Kindern. Er fordert mich auf, ihm ins Nachbarzimmer zu folgen. Ein Durchgangszimmer mit einem Bett und einer zusätzlichen Matratze auf dem Boden. Ahmed klappt seinen Laptop auf, öffnet im Internetbrowser die Videoplattform YouTube, dreht an seinem Mischpult die Lautstärke hoch und spielt mir stolz seinen neuesten Rap vor. Rappen, das ist Ahmeds Hobby. Das hat er schon in seiner Jugend gemacht. Für das Mikrofon hätte er einige Wochen kein Geld fürs Essen ausgegeben, betont er. Fürs Rappen schwänzt er auch mal die Schule. Dabei würde Ahmed viel lieber arbeiten, wie er es die letzten Jahre in der Türkei gemacht hat. Er entschuldigt sich für die schlechte Bildqualität bei YouTube. Es gäbe zurzeit Probleme mit dem Internetanbieter. Das scheinen nicht die einzigen Probleme zu sein. Ahmed und sein Vater klagen über den Altbau, in dem sie wohnen. Strom und Heizung würden nicht immer funktionieren. Die vielen Baustellen zeigen, dass eine Wohnung gefunden zu haben, noch lange nicht bedeutet, angekommen zu sein. Wir alle haben Wünsche und Träume. Und diese sind nicht selten an Räumlichkeiten gebunden. Und Ahmed wünscht sich einen eigenen Raum, am liebsten aber eine eigene Wohnung, in der er nicht mehr bei den Tonaufnahmen gestört wird. und am besten keine deutschen Nachbarn. Denn er ist sich sicher, dass er deutsche Nachbarn mit seiner Musik stören würde. Und das will er nicht. Wohnung, Nachbarschaft, das alles bietet Chancen, Möglichkeiten. Gerade die Geflüchteten, die nach Europa, insbesondere nach Deutschland gekommen sind, haben bestimmte Vorstellungen und Wünsche mitgebracht. Sie haben Träume für ihr Leben, wie sie jeder von uns hat. Ahmed zeigt mir ein wenig neidisch die Tracks anderer Rapper, teilweise mit mehreren Millionen Klicks. Sein Hobby Rapmusik verfolgt Ahmed vor allem für Anerkennung, nicht um Geld damit zu verdienen. Aber mehrere Millionen Klicks, das wäre was. Ahmed und sein Vater haben mir gezeigt, dass es nicht unbedingt bedeutet, angekommen zu sein, wenn man eine Wohnung gefunden hat. Viel eher verbreitet sich ein Gefühl von erstmal ankommen, sich noch einmal ausruhen, bevor man seinen Weg sucht in diesem fernen Land. Hilfe anbieten.
Also es ist eben für die Flüchtlinge, für die Menschen, die jetzt auch eine Zeit lang hier wohnen, die versuchen also, sich hier auch so ein bisschen zu integrieren und so zu gucken, wie geht das Leben in Deutschland. Die sind total frustriert deswegen. Ne? Weil Wohnung ist natürlich das Allerwichtigste. Also selbstständig sein, selber kochen können, nicht alles vorgesetzt kriegen, mit dem Geld selber umgehen müssen und so weiter. Das geht ja nicht, wenn man in einem Camp lebt. Das wird einem ja alles vorgeschrieben.
Man merkt Susanne Brotkopp an, dass sie von der Situation genervt ist. Wie sollen die Geflüchteten hier in Göttingen ankommen, wenn sie keine Wohnung finden, wenn sie ihr Leben nicht selbst bestimmen können? Der Radiobeitrag sollte einen Eindruck davon vermitteln, was ich in meiner Rolle als Helfende erlebt habe. Ich kam mit Geflüchteten aus verschiedenen Ländern in Kontakt, sprach mit anderen Helfenden, darunter Freiwillige, Ehrenamtliche und Festangestellte. Dabei kann ich kein vollständiges Bild liefern. Ich kann nur davon berichten, warum, nach dem, was ich mitbekommen und erlebt habe, ich der Meinung bin, dass Geflüchtete Unterstützung bei der Wohnungssuche brauchen. Nicht nur Geflüchtete haben Probleme bei der Wohnungssuche. Eine Wohnung zu finden ist in Göttingen für fast jeden ein Problem. Die Geflüchteten haben aber vermehrt mit Vorurteilen und Sprachbarrieren zu kämpfen. Gerade deswegen ist es jetzt wichtig, Hilfe anzubieten. Abed sucht zum Beispiel noch immer eine Wohnung. Wenn Sie, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, Interesse und Zeit haben, Geflüchtete in Göttingen beim Ankommen zu begleiten, sei es bei der Wohnungssuche, sei es beim Deutschlernen, sei es beim Alltag finden, sei es beim Vertrauen schaffen, dann melden Sie sich bei einem der zahlreichen Netzwerke, die Geflüchteten helfen. Sei es bei Facebook, bei der Gruppe Flüchtlingshilfe Landkreis Göttingen, sei es beim Refugee Network am Platz der Synagoge, sei es in den städtischen Unterkünften oder auf der offiziellen Koordinationsseite für ehrenamtliches Engagement der Stadt Göttingen. Während meiner Forschung konnte ich erfreulicherweise feststellen, dass die Probleme, die Geflüchtete, aber auch Menschen mit Migrationshintergrund bei der Wohnungssuche in Deutschland haben, in den Medien thematisiert wurde. Sogar in der Tagesschau. Ich hoffe, dass die Berichterstattung der erste Schritt zur Besserung ist. Ich hoffe, dass dieser Radiobeitrag einen Anteil dazu leisten kann. Jeder hat etwas, mit dem er helfen kann. Erfahrung, Sprache, Zeit, alte Möbel, Küchengeräte, Spielzeug. Vielleicht kennen Sie jemanden, der gerade einen Mieter sucht. Vielleicht können Sie den oder diejenige davon überzeugen, an Geflüchtete zu vermieten. Oder Sie gehen mittwochabends zwischen 17 und 19 Uhr ins Café Inti am Wilhelmsplatz. Dort findet jede Woche das Café International statt. Eine tolle Gelegenheit, um Geflüchtete kennenzulernen. Eine tolle Gelegenheit, Geschichten zu erfahren. Geschichten von Geflüchteten direkt zu erfahren, ist viel intensiver, als die Geschichten in den Nachrichten, Zeitungen oder im Radio zu hören. Alltäglich gewordene Schlagzeilen, die viele nicht mehr hören können, hören wollen. Trauen Sie sich. Jeder Schritt zählt.
Die Zeit bis zur eigenen Wohnung. Die Zeit bis zum Asylbescheid. Die Zeit bis zum Deutschkurs. All das sind Zeiten, die es zu überbrücken gilt. Zeiten des Wartens.
Und warten kennen wir alle irgendwoher. Wir warten jeden Tag. Wir warten im Supermarkt, wir warten beim Arzt oder an der roten Ampel.
Doch gerade im Leben von Geflüchteten nimmt das Warten großen Platz ein. Doch wie gehen diese damit um? Wie wird diese Zeit genutzt?
Diesen Fragen geht der nächste Beitrag Warten auf Leben anhand der Geschichte des Geflüchteten Hadi nach.
Warten. Wer kennt es nicht? An der Bushaltestelle, an der Kasse und beim Arzt. Doch was bedeutet es, auf etwas warten zu müssen, von dem das ganze Leben an einem neuen Ort abhängt? Mein Name ist Laura Herhaus und ich habe mich in meiner Forschung mit dem Phänomen des Wartens beschäftigt. Besonders für Geflüchtete besteht die Zeit nach ihrer Ankunft in Deutschland vor allem aus einem: Warten. Warten auf den Asylantrag, warten auf Sprachkurse, warten auf Anerkennung. Um dem Warten auf die Spur zu kommen, habe ich mich mit Hadi über seine Situation in Göttingen unterhalten. Hadi kam vor über einem Jahr von Afghanistan nach Deutschland. Bis er endlich Ergebnisse seines Asylantrags und eine Arbeitserlaubnis bekam, sind 16 Monate vergangen. In dieser Zeit war er in einem Zustand der Schwebe. Da er keine Ausbildung beginnen oder die Schule nachholen durfte, konnte sein neues Leben in Deutschland noch nicht richtig starten.
16 Monate, ja. In diesen 16 Monaten wollte ich viele Sachen machen. Schule, Deutschkurs, Integrationskurs, damit ich hier ein selbstständiges Leben konnte. Aber leider durfte ich nicht, kein Geld für Schule. Und ich ärgere mich, ja. Ich bin nicht Einzige. In diesen 16 Monaten oder 17 Monaten oder 2 Jahre, 3 Jahre bedauert dieser Asylantrag. Ne? Wir durften nicht gar nichts machen. Und in dieser Zeit wollte ich viele Sachen machen. Das ist auch für Deutschland gut, für deutsche Wirtschaft. Wenn ich Schule gemacht hätte, jetzt in diesen Jahren wollte ich eine Ausbildung anfangen. Aber guck mal, keine Ausbildung, keine Schule, muss ich von null. Von null fangen an, muss ich.
In den letzten Jahren sind besonders viele Menschen nach Deutschland geflohen. In dieser Zeit hatten deutsche Behörden kaum genug Zeit, all die Asylanträge zu bearbeiten. Eine individuelle Beratung fiel dabei oftmals unter den Tisch. Einige Geflüchtete sind dann auf sich allein gestellt.
Habe ich eine E-Mail geschrieben, nach dem Interview. Wollte ich wissen, ne? Ich habe einen Job gefunden, keine Erlaubnis, keine Erlaubnis. Ausländer wurde, nein. Ausbildung, nein. Und was soll ich machen? Ganz ehrlich, der Ausländer wurde hat mir erzählt, einfach so aus sich laufen.
Mit diesen Voraussetzungen ist es schwer, ein neues Leben zu beginnen. Oft gibt es Vorwürfe an Geflüchtete, die mit dieser Situation zusammenhängen. Geflüchteten wird vorgeworfen, sie würden sich nicht integrieren oder nicht arbeiten wollen. Hadi empfindet diesen Vorwurf als unfair. Er sieht das Problem nicht in einer mangelnden Bereitschaft der Geflüchteten. Vielmehr hängt es mit einem anderen Umstand zusammen. Viel zu lange müssen Geflüchtete auf einen Sprachkurs oder eine Arbeitserlaubnis warten.
Es gibt verschiedene Leute hier, ja. Die Deutschen, sie gucken, ja, sie wollen nicht arbeiten, sie wollen nicht Schule machen, sie wollen nicht das machen, sie wollen das machen, sie wollen nicht das machen, sie integriert nicht. Sie wollen, sie dürfen nicht. Das ist der Unterschied zwischen wollen und dürfen. Wie das funktioniert ohne Deutschkurs, ohne Schule, ohne Job, ohne Arbeitserlaubnis, wie kann man integrieren? Wie kann man integrieren?
In den 16 Monaten des Wartens war Hadi auf das Geld der Behörden angewiesen. Für ihn war das ein großes Problem. Viel lieber arbeitet er für sein Geld selbst.
Als ich jünger war, ne? 17 oder 16 Jahre, ich erinnere mich ja, ich habe niemals von meinen Eltern Geld genommen. Habe ich alles selber gearbeitet, selber. Und weiß ich, in diesen 15 Monaten von diesem Geld vom Sozial, das war ganz für mich das Geld anstrengend. Das bedeutet, bitte helfen mir. Wenn ich nach Rathaus nicht gehen will oder wollte, dann was sollte ich essen? Das war ein Problem. Jeden Monat muss ich in Rathaus gehen. 2 oder 3 Stunden muss ich warten. Hadi bekommt Geld.
Von dieser Abhängigkeit möchte sich Hadi befreien. Er möchte ein selbstständiges und selbstbestimmtes Leben führen können.
Das find ich ganz traurig für die Leute. Sie wollen selbstständig leben. Sie wollen hier in Deutschland eine Teile von dieser Wirtschaft teilen oder was selbstständig machen. Aber das funktioniert nicht einfach ohne Arbeiterlaubnis. Wenn ich hier arbeiten darf, brauche ich nicht keine Hilfe. Brauche ich nicht keine Hilfe vom Staat oder Sozial oder Jobcenter. Es kommt darauf an. Wir brauchen nur eine Erlaubnis. Wir brauchen keine Geld von Deutschland. Wir brauchen keine Wohnung. Wir brauchen keine andere von Deutschland. Wir brauchen einen Deutschkurs. Richtiges für uns Deutschkurs. Sprachkurs. Wenn ich fast perfekt Deutsch reden kann, würde ich einen besseren Job finden.
Ein Wendepunkt für Hadi war darum seine Arbeitserlaubnis. Innerhalb weniger Tage hat er einen Job gefunden. So kam er seinem Ziel, ein selbstständiges Leben zu führen, ein Stück näher.
Das wisst ihr schon. Ich freue mich schon, dass mein ganzes Leben gehört, diese Papier. Dazu. Also mein ganzes Leben in Deutschland hängt von diesem Papier ab. Ohne dieses Papier, das ist schwierig. Nachdem ich das Papier genommen habe, sofort habe ich einen Job gefunden. Sofort. Ich brauche keine Erlaubnis. Ich hatte gerne von Geld verdienen, selber verdienen können. Das Geld von der Steuer oder vom Jobcenter, das finde ich nicht so gut. Ich bin jung und habe motiviert und ich bin nicht Einzige.
In den 16 Monaten des Wartens nahm Hadi viele Dinge selbst in die Hand. Sein Ziel war es, eine gute Basis für seine Zukunft in Deutschland zu schaffen. Als erstes war es für ihn besonders wichtig, Deutsch zu lernen. Darum besuchte er verschiedene freiwillige Sprachangebote. Verschiedene Göttinger Gruppen stellen diese Angebote bereit.
Als ich hier gekommen bin, hatte ich keinen Deutschkurs. Aber trotzdem habe ich nicht meine Hoffnung verloren. Dachte ich, ja, ohne Sprache kann ich nicht einen Job machen. Ohne Sprache, Sprache ist richtig, Sprache ist eigentlich los. Es gibt verschiedene freiwillige Deutschkurse in Göttingen. Wenn jemand will, dann kann ich schaffen. Das, jede Dinge kann man machen. Es gibt immer eine Lösung, es gibt immer einen Weg. Wenn jemand möchte, kann eine Lösung finden.
Durch die Sprachkurse hat Hadi Kontakt zu vielen Göttingerinnen und Göttingern aufgebaut. Über diesen Kontakt freut er sich sehr. Wir können viel voneinander lernen, so Hadi.
Und die jungen Studenten, sie haben Kontakt. Sie haben Kontakt und die richtige Sache ist Kontakt. Die anderen Leute, die keinen Kontakt haben, sie denken anderes. Aber ihr habt Kontakt mit uns. Ihr habt guten Kontakt. Und das alles gehört für den Kontakt. Kann man gute Leute kennenlernen und es gibt verschiedene interessante Sachen. Es gibt verschiedene interessante Kultur, Sprache und für verschiedene Leute, das ist eine gute Erfahrung. Sie wollen lernen, wie das funktioniert, Leben in Afghanistan. Oder sie wollen lernen, wie das Leben funktioniert in Syrien oder im Irak oder in Kurdistan oder in Militia. Das finde ich auch eine gute Erfahrung.
Das Wichtigste in der Zeit des Wartens ist laut Hadi die Hoffnung. Das ist auch sein Tipp für andere Menschen in seiner Situation.
Ja, man kann nicht seine Hoffnung verloren, man darf nicht. Man darf nicht seine Hoffnung verloren und man muss immer positiv denken, nicht negativ. Ja, ich konnte nicht das machen, ich konnte nicht. Man muss immer positiv denken.
Insgesamt erzählt Hadi sehr positiv über Göttingen und seine Bewohner und Bewohnerinnen. Es gibt viele Orte in Göttingen, an denen er sich wohlfühlt. Auch der Umgang der Menschen untereinander gefällt ihm sehr. Schlechte Erfahrungen mit den Menschen in Göttingen machte er kaum.
Ja, ich finde Göttingen ist gut, eine Studentenstadt. Göttingen ist eine Stadt, wo es keinen Rassismus oder Faschismus gibt. Göttingen ist eine Stadt, wo man viele Deutschkurs finden kann. Eine internationale Stadt, nicht national. Das Unterschied zwischen international und national. Und man kann nicht hier in Göttingen Sprache besser lernen. Finde ich Göttingen schon nicht.
Nach einer Weile erzählt Hadi dennoch von Erfahrungen mit Rassismus und Vorurteilen. Doch auch auf solche Vorwürfe hat er eine Antwort.
Da habe ich ein Problem mit einer Deutschen gefunden. Hat mir gesagt, ja, was machst du in Deutschland und so weiter. Da habe ich gesagt, ja, das mache ich gar nichts. Ich mache Spaß in Deutschland. Die Leute, ja, die denken, wir sind alle Terroristen. Das stimmt überhaupt nicht. Ja, ich meine, die Leute, die alle verloren haben, und der Rassismus und der Faschismus gegen diese Leute, die alles, Heimat, Wohnung, Familien verloren haben, und der Rassismus kämpfen mit diesen Leuten. Ich finde, das ist ganz traurig, mit diesen Leuten vom Krieg gekommen sind. Sie brauchen nur Chance. Sie suchen eine Sicherheitsplatz. Sie suchen einen Platz ohne Krieg, ohne anderes. Und das finde ich toll für uns. Und in Deutschland ist eine gute, ich finde, gute Land. Die Leute, die sind ganz gut und nett. Und warum soll ich mit den Leuten kämpfen oder gegen die Leute etwas machen? Warum?
In Göttingen fühlt sich Hadi sicher. Er hat hier den sicheren Ort gefunden, den er in seiner Heimat nicht mehr hatte. All den Menschen, die ihn in Göttingen freundlich aufnahmen, ist er dankbar. All den Menschen, die ihn unterstützt haben.
Ich freue mich, dass ich in Göttingen gekommen bin. Es gibt Unterschiede zwischen Göttingen und einer anderen Stadt oder einem anderen Bundesland. Göttingen, die Leute, sie sind junge und die jungen Leute, sie haben ganz andere, besondere motiviert. Obwohl die kein Geld für uns, für Deutschkurs oder für Unterricht haben. Ne? Aber die jungen Leute, gut motiviert, mit Freundschaft, mit gemeinsam, mit positivem Gefühl uns geholfen. Ich bedanke mich über diese jungen Studenten oder für die Jungen, dass sie uns geholfen haben.
Die Geschichte von Hadi zeigte uns, dass die Hoffnung niemals aufgegeben werden sollte. Durch viel Eigenengagement meisterte er die Hürden der deutschen Bürokratie. Heute lebt er glücklich in Göttingen. Über neue offene Kontakte zu weiteren Göttingern und Göttingerinnen freut er sich stets. Der Austausch zwischen neuen und alten Bürgerinnen und Bürgern ist für ihn ein Schlüssel zu einem guten Zusammenleben.
Wir, Tonke
und Alice,
wünschen Ihnen ein angenehmes Warten auf die nächste Sendung. Aber schon morgen geht's hier weiter mit der Reihe Ankommen in Göttingen, Geflüchtete erzählen.
Dann geht es um minderjährige Geflüchtete und außerdem werden wir einem Kochgespräch lauschen. Danke fürs Zuhören
und bis morgen!